Willkommen in 2025, jetzt auch von mir und willkommen zu einer neuen Folge Artis on Air. Heute mit dem InsurTech-Experten und jetzt Founder und CEO von Saver, Max Bachem. So, heute dann der Podcast zu Saver. Ich habe Max vor anderthalb Jahren kennengelernt. Da hat er einfach sich ein großes Problem genommen, nämlich das Thema Altersvorsorge, europäisches Rentengap und wie man da das Problem angehen und lösen kann, hat ein super Team mit erfahrenem Track Record dagegen geschmissen und basierend auf Team, Idee und Problem auch sofort extrem viel Backing gehabt. Julius und ich hätten damals sogar auch Interesse gehabt zu investieren, noch super early, waren da aber dann schon zu spät in dem Moment, als wir uns kennengelernt haben. Jetzt hat Saver in 2024 größte europäische Pre-Seed-Runde gemacht mit 5,7 Millionen. Das zeigt, dass auf dem Thema, glaube ich, auch ein bisschen Traction ist und hinter der ganzen Geschichte viel Dynamik und viel auch Zukunftsvision steckt. Was macht Xaver? Max baut mit seinem Team eine Agentic AI-Plattform, um den Verkaufsprozess von Renten- und Pensionsprodukten effizienter zu gestalten. Im Kern also Enterprise Sales oder Enterprise Kunden als ICP, Banken und Versicherungen und will da jetzt reingehen und erklärt uns, warum ein Vermögensberater oder auch ein Finanzberatergespräch einfach Sinn ergibt, warum da viele gute Leute draußen sind, die aber mit viel Regulatorik und Paperwork einfach auch schwer beschäftigt sind, wie das jetzt mit AI gelöst werden kann, sodass irgendwie da eine älter werdende Sales-Mannschaft und mehr Task einfach effizienter dazu eingesetzt werden können, die wichtigen Probleme zu lösen, wie hyper-customized Sales-Prozesse gestaltet werden können. Und ich denke, das sind alles Themen, die total Sinn ergeben in dem Case für Saver, aber wahrscheinlich auch für viele andere Bereiche übertragen werden können. Und damit ein weiterer Podcast in dem Hot Topic Agentic AI heute mit 45 Minuten Insights aus InsurTech von Max Bachem und mit mir, Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Max, ich grüße dich.
Hi, ich freue mich, hier zu sein heute.
Wir haben vor 2 Jahren gesprochen, Max, oder vor anderthalb, als du gerade angefangen hast mit Saver. Und haben wir uns besprochen, dass es noch ein bisschen früh ist und ihr einfach erstmal baut. Jetzt sind anderthalb Jahre später und ihr habt ein Raketenjahr hingelegt mit 2024. Geht beim Produkt live, deswegen super, dass das geklappt hat heute und dass wir hier so ein Fintech-SaaS-Shooting-Star irgendwie in den Podcast kriegen. Ich überlasse meistens die Intro meinem Gast, bei dir mache ich es ein bisschen anders, weil das mir sonst eventuell den Podcast sprengt. Also ich kürze die ersten Phasen so ein bisschen ab, irgendwie Bachelor in der Apps, irgendwie Master in St. Gallen, irgendwie AI, Executive Program, MIT, ich würde sagen, da haben wir die großen Unis abgehakt und dann irgendwie Internship, BMW, Accenture, Ernst & Young, United Nations, also ich glaube, das erstmal so ein bisschen flexen auf dem CV hast du hingekriegt, also ich bin da direkt sehr beeindruckt gewesen. Und dann ist ja immer die Frage, was macht man damit und was passiert? Und ich glaube, du hast gestartet bei Oliver Wyman, Hongkong und Zürich, auch zwei spannende Städte. Und da so ein bisschen im Financial-Bereich, M&A, glaube ich, viel gemacht. Und unternehmerisch dann sozusagen deine Karriere in Berlin gestartet mit der Koya AG. So würde ich das mal kurz zusammenfassen. Das heißt, aus einem mega sozusagen edukativen Background am Ende eine digitale Versicherung in Berlin mit aufgebaut. Warum?
Also bei mir war das schon direkt im Studium, hat sich schon herausgestellt, dass eigentlich Financial Services so mein Passion-Gebiet ist. Und da war schon von Bachelorarbeit über Outsourcing im Finanzdienstleistungsbereich, Masterarbeit, Future Business Model of Retail Banking, war dann für mich eigentlich klar, okay, soll ich ins Banking gehen oder Beratung? Und dann bin ich schon bei der Beratung, schon von Tag 1 habe ich die Möglichkeit bekommen, mich nur auf Financial Services zu konzentrieren. Also ich habe in meiner ganzen Beratungszeit nur mich mit nur Banken, Versicherungen, Asset Manager, teilweise auch Regierung oder Big Techs in ihren Fintech-Themen beraten. Und da kam der Connect zu Koya über einen VC, das war damals über Headline, über Christian Miele, der mich dem Team vorgestellt hat und ich habe mich mit dem Team ausgetauscht und habe dabei festgestellt, wir verstehen uns einerseits sehr gut und es ist auch eine super spannende Opportunity, einen neuen Versicherer von Scratch mit aufzubauen, hier in einem hochregulierten Bereich, der teilweise auch sehr traditionell agiert, wirklich einen neuen Player aufzubauen.
Sag mal vielleicht für die Audience, also ich kenne relativ viele Startups in Berlin, würde ich sagen, Koya AG, dafür, dass es ja eigentlich eine sehr coole Story ist, war mir tatsächlich gar nicht so untergekommen. Vielleicht sagst du kurz noch mal mit zwei Worten, was ihr bei Koya gemacht habt und auch an welcher Stelle du sozusagen dann da dazu gestoßen bist.
An der Stelle möchte ich wie immer den Spannungsbogen nutzen, um euch unseren aktuellen Werbepartner Molly vorzustellen. Bei Molly dreht sich alles um Payments. Mit Molly werden Payments einfach und skalierbar. Molly hat eine flexible Lösung, die integriert sich nahtlos in deine Plattform, eröffnet dir neue Umsatzmöglichkeiten und nimmt dir den Aufwand bei Onboarding und Abwicklung ab. Wir wollen das ja immer sehr konkret machen hier im Podcast und da hat Molly für uns ein Beispiel rausgesucht, nämlich die Firma Stardeck. Stardeck ist eine SaaS-Plattform für das Gastgewerbe und die haben Molly genutzt, um ihre internationalen Zahlungen effizient zu managen und damit neue Märkte zu erschließen. Im Ergebnis hatten sie dann weniger Komplexität und weniger Overhead, dafür aber mehr Umsatz und schnelleres Wachstum. Wenn das für dich spannend klingt, dann lass Molly doch auch dein Partner für smartes Wachstum sein. Mehr Info findest du auf www.molly.com/artist. Molly, das ist LLIE geschrieben. Genau, und damit bleibe ich bei dem Slogan Molly, mehr Umsatz, weniger Aufwand. Zurück zum Podcast.
Genau, ich bin bei der Koya zugeschlossen sehr am Anfang. Ich war der zweite Mitarbeiter, also es gab ein grundlegendes Konzept, aber es gab von der Firma noch nicht viel. Meine Aufgabe war hier Special Operations und Strategie und ich habe mich dann darum gekümmert, um den Aufbau, um die BaFin-Lizenz. Und was Koya gemacht hat, ist eine nochmal komplette Versicherung im Bereich Sachversicherungen, also Fokus auf Hausrat, Haftpflicht, mit der Tierversicherung, Fahrrad. Und dass diese nicht nur zu verkaufen, sondern komplett auch die komplette Wertschöpfungskette abzudecken, inklusive Produktanbietern Risikoträger zu sein. Also komplette BaFin-Lizenz eines Versicherers. Das bedarf natürlich auch einiges einerseits an Aufwand, an Regulatorik und Governance, aber auch an Kapital. Und dadurch hat Koya damals auch eine 10 Millionen Seed und nochmal 20 Millionen Series A gemacht, oder 30, da war das sogar, und noch vor Marktstart halt relativ viel Geld aufnehmen müssen, um auch das regulatorische Kapital da abzubilden.
Okay. Und das heißt, es gab ein Gründerteam in Berlin. Du hast in der Zeit in Zürich, glaube ich, gearbeitet und dann bist du über ein VC nach Berlin rekrutiert worden.
Ganz, ganz genau. Ich war nur in Hongkong.
Hongkong, okay.
Das war das Spannende, weil ich gerade im Prinzip die asiatischen Versicherer, gerade Mainland China, Hongkong, die waren, kann man eigentlich schon sagen, schon einen Tick weiter, was digitale Geschäftsmodelle angeht. Sprich, auch Nutzung, Sachen wie WeChat und sowas, ist da einfach erlaubt, einfach ganz andere Interaktionen mit digitalen Playern, aber auch ganz sehr spannende Ansätze, die ich da mit einführen durfte mitarbeiten durfte. Und diese Erfahrung, die gab es, also diese Modelle gab es teilweise in Europa noch gar nicht. Und das hat es auch so spannend gemacht, jetzt neuen Versicherer mit aufzubauen und teilweise dann diese Erfahrungen auch von diesen internationalen Projekten mit einfließen zu lassen.
Genau. Und ich stelle mir jetzt vor, jetzt kommst du aus einem innovativen Asien und kommst dann nach Deutschland in die Versicherungslandschaft, die ja nach wie vor, glaube ich, noch ein bisschen hinter der Digitalisierung herhängt. Irgendwie, ich finde ja gut, dass ihr da was macht, aber hat dich das am ersten Moment vielleicht auch ein bisschen frustriert, dass du da nicht so schnell vorwärts kommst, wie du eigentlich gerne vorwärts kommen wolltest?
Nee, das ist eigentlich nicht, weil da das genau dieses Problem sind wir mit Koya angegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen hier keine Limitierung dadurch, dass wir jetzt, sag ich mal, nur eine Vertriebsgesellschaft aufbauen und dann aber trotzdem gebunden sind an traditionelle Finanzunternehmen mit traditionellen Prozessen, sondern Koyas Ansatz war damals, wir bauen einen kompletten Risikoträger, wir bauen die eigenen Produkte, wir sind hier sehr schnell, können adaptieren, was Kunden wollen, was wir verbessern wollen und sind einfach viel schneller unterwegs. Dadurch hatten wir gar nicht diesen Connect, okay, das ist eine sehr langsame Industrie. Ja. Klar gibt es hier auch Sachen, es ist sehr komplex, wir mussten viel bauen, es ist auch, man hat eine Dependency Richtung Rückversicherer, Regulatorik, was natürlich, klar, dann auch traditionelle Industrie ist, aber das war ja unser Ansatz, dort auch schneller agieren zu können.
Okay, und so ein bisschen so einen Spannungsbogen aufzubauen, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil Koya dann letzten Endes irgendwie mit einem französischen Insurtech irgendwie zusammengegangen ist. Also ihr habt da, glaube ich, eine ganz gute Story draus gebaut. Du bist trotzdem zwischendurch nochmal zur AXA. Also hast irgendwie ein bisschen Koya mit angeschoben hier in Berlin und dann bist du irgendwie als Head of Corporate Development zur AXA gegangen, hast nochmal 2 Jahre Corporate Insurance gemacht. Wie stelle ich mir das vor? So, du ne, bist ja in so einem Berliner Startup, irgendwie ihr rockt das Ding, baut was auf. Und dann ruft die AXA an und sagt irgendwie, hey, mach doch mal was anderes.
Ja, genau. Also ich habe bei Koya mit zum Go-Live gebracht, bis wir dann die Lizenz hatten. Wir hatten dann auch innerhalb von knapp 18 Monaten die ersten 100.000 Kunden. Und dann nice. War das so, dass die AXA angerufen hat und meinte, ja, sie suchen einen neuen Leiter der Konzernentwicklung und dazu gehört auch das Team Investments und strategische Partnerschaften. Das heißt auch diese Venture Capital Investments, Partnerschaften mit Startups, mit Corporates und natürlich die komplette Konzernstrategie, was halt eine extrem spannende Rolle war. AXA ist als größter Versicherer Europas schon sehr groß. Deutschland ist die zweitgrößte AXA-Entity, also ein wirkliches Schwergewicht, bedient alle Sparten, was ich auch vorhin in der Beratung gemacht habe, also nicht nur Sachversicherung, was wir mit Koya gemacht haben, sondern ja, sehr, sehr spannender Player. War auch eine sehr spannende Rolle, sehr intens auch, auch sehr viel gelernt dabei, habe für mich aber dann während der Zeit auch festgestellt, gerade dann in der späteren Zeit, ich bin eigentlich Unternehmer im Herzen und wollte da auch wieder was gründen. Und das haben auch, haben mich dann auch entschieden, bei der AXA wieder rauszugehen. Und das haben die teilweise Investoren bekommen von Koya und hatten mich dann gefragt, ob ich dann mir nicht vorstellen könnte, zurückzukommen zu Koya. Koya ging es zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut. Das hat sich in der Zeit nicht so gut entwickelt. Das heißt, es war klar, man muss das Unternehmen restrukturieren. Also signifikant auch umbauen. Und ich habe da noch das große noch Potenzial gesehen, bin dann als CEO zu Koya zurück, habe zusammen mit dem auch neuen CEO Nigel Jankelson das Unternehmen restrukturiert und das hat uns es erlaubt, im Jahr darauf Koya an Luko zu verkaufen.
Okay, also die... Weil das habe ich mich gefragt, ja, weil man sieht ja von außen nicht rein in die Firma, aber man fragt sich schon, okay, du bist halt irgendwie Mitarbeiter Nummer 2, da gab es ja irgendwie ein Founder-Team und dann bist du 2 Jahre weg, kommst wieder und wirst halt CEO. Ja. Da sind die Founder ja anscheinend rausgegangen oder rausgegangen worden, wie auch immer. Und dann kommt jemand zurück und übernimmt das Unternehmen und danach wird es halt verkauft, okay. Du hast es restrukturiert, irgendwie, ich frage jetzt mal nach Nigel, wie ist Nigel dazu gekommen, weil der hat ja dann nach dir noch 2 Jahre weiter Luko gemacht, als du mit Saver schon angefangen hast. Wie bist du an Nigel gekommen oder wie ist Nigel zu der Story dazu gekommen?
Nigel wurde schon, während ich bei AXA war, ist der zu Koya gekommen, also wurde dort als CEO geheiert. Also Nigel war schon da, als ich dann zurückgekommen bin. Hab dann ja den komplette Restrukturierung, auch den Verkauf mit Nigel gemacht, die Post-Merge-Integration. Und für mich war aber dann dieses das Thema Koya mit erledigt, weil meine Aufgabe daran, das Unternehmen wieder back on track zu bekommen und dann auch eine Zukunft hier zu gestalten. Und wollte mich dann meinem eigentlichen Plan widmen und das war eine Gründung. Und daraus ist dann im Endeffekt Saver entstanden, worüber ich mich im Endeffekt natürlich sehr freue, ist, Nigel wurde dann mein Nachfolger als CEO von Luko Insurance. Allerdings heute, nachdem jetzt Luko Teil von Allianz Direkt ist und Nigels Aufgabe dort auch teilweise erledigt ist, ist Nigel jetzt zu Silver gekommen und ist jetzt unser Group CEO.
Korrekt, ja, ich hab's gesehen. Es ist ein wildes Firmendurchmischen hier in dem Team. Aber ich glaube, das ist ja auch gar nicht verwunderlich. Ich glaube, wenn man eine neue Firma aufbaut, so jemanden dabei zu haben, den man schon kennt, ja, mit dem man irgendwie schon mal 1-2 Jahre irgendwie wirklich eine Firma umgekrempelt hat, dann weiß man ja auch, was der oder die kann und wie man miteinander funktioniert. Ja. Und wenn das funktioniert hat, dann glaube ich, ist es extrem viel wert, ja, weil ein neues Gründungsteam hat immer ganz viele Baustellen, die man vorher nicht so erwartet, und so ein bisschen Zuverlässigkeit hilft ja dann auch in so einem sehr, sehr unsicheren Zustand, was ja jede Gründung irgendwie mit sich bringt. Also das kann ich total nachvollziehen, und deswegen habe ich ein bisschen geschmolzen, als ich gesehen habe, so bei der Recherche, dass Nigel jetzt in deinem Gründungsteam ist, aber vorher auch irgendwie Loco-Kontakt hatte. So, ja. Okay, aber das dann erklärt sich das, verstehe ich es. Okay, und gibt es da eine Größenordnung, also dieser Verkauf an Loco, in welcher Höhe war das? War das dann Fire Sale und ihr seid froh, dass Co. ja jetzt sozusagen weiter existiert, oder warst du seitdem finanziell unabhängig? Wie stellt man sich das vor?
In den Fire Sale war das jetzt nicht. Wir haben einfach gemerkt, also Koya war ja ein kompletter Risikoträger. Und man muss wissen, wenn man ein kompletter Risikoträger ist, man braucht einfach auch ein gewisses Volumen, um einfach auch profitabel agieren zu können. Das haben auch andere große Fintechs und Insurtechs gemerkt, gerade diesen Apparat vollreguliertes Institut, Full-Stack Carrier, braucht Volumen. Das heißt, für uns als Koya war es klar, wir wollen auf jeden Fall auch in andere europäische Märkte, wir müssen mehr Volumen auf die Plattform bekommen. Auf der anderen Seite...
Also ich glaube, um das in meinen Worten zu wiederholen, weil es einfach ein Statistik-Game ist. Ne? Also ich meine, die Modelle, die gehen halt auf, wenn du viele, viele Cases da durchschiebst. Es gibt halt immer den einen, wo du halt zahlen musst als Versicherer, weil irgendwas kaputt geht. Aber das läuft halt, wenn halt ganz viele Leute keine Schäden haben oder keine Unfälle. Und wenn du halt zu wenig hast und du hast dann Pech und in der Statistik kommt der Outlier zu früh, dann kann ich das halt ganz schön hart irgendwie in die Knie treten.
Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, du hast halt auch schon sehr viel an Anforderungen vom Regulator, also Governance und Co. Das heißt, erstmal das Grundkonstrukt eines Risikoträgers, was einfach kostet, weil man hat Management, Compliance, ein Aktuariat und diese, ich nenne es mal auch Fixkosten, dafür braucht man Volumen, um das zu verteilen. Ja. Okay. Auf der anderen Seite war Loco, die extrem stark im Verkauf waren. Loco hat eine super starke Entwicklung, insbesondere in Frankreich hingelegt, ist auch nach Spanien expandiert. Und Loco war aber reiner MGA, also reiner Vertriebler, kein eigener Carrier. Und Locos Plan war aber irgendwann auch selber in der Wertschöpfungskette nach vorne zu gehen und auch selber Produkte halt zu launchen. Daher war das schon ein sehr guter Match, und Loco war auch finanziell sehr stark aufgestellt mit sehr starken Investoren, und dadurch gab es dann die Opportunity für die Übernahme.
Okay. Ja, ich hätte tatsächlich damals, wir waren auf der B2B Rocks in Paris, ja, mit dem Summit-Team, und haben einfach so ein bisschen diese Brücke Frankreich-Deutschland geschlagen und irgendwie ein paar französische Founder kennengelernt. Und in dem Kontext haben wir auch Loco sozusagen kennengelernt, oder den Loco Founder, weil der uns halt vorgestellt wurde als jemand, der so gerade dabei ist irgendwie oder dabei war, irgendwie den deutschen Markt aufzuräumen. Ja, und das war halt genau der Moment, wo die Koya übernommen hatten. Aber so den Connect habe ich damals natürlich noch gar nicht so verstanden. Aber ja, so kannten wir damals Loco, und jetzt haben wir dich hier im Podcast. Das ist doch schön. Ja, verstanden. Also okay, ihr habt die Koya AG dann sozusagen wieder auf die Beine gestellt, dann bei Loco integriert sozusagen, und die hatten dann das Volumen mitgebracht, damit das Ganze läuft. Und dann war dein Job da erledigt und hast gesagt, okay, jetzt ist Zeit zu gründen. Und wie bist du das angegangen? Ich meine, die Idee, irgendwie was zu gründen, haben ja viele. Ja, und ich meine, jetzt hast du natürlich irgendwie viel Erfahrung, ziemlich coolen Background und so weiter. Trotzdem fällt es ja gerade Beratern immer wieder schwer, dann sozusagen irgendwie operativ ein Modell zu finden, was irgendwie nicht nur auf dem Papier geil ist, sondern auch in Wirklichkeit funktioniert. Irgendwie, hast du einen Prozess gehabt, oder wie war diese Gründungsphase, Gründungsideefindung?
Ja, ich glaube, der Vorteil war dann in der Phase, also ich bin rausgegangen, war für mich klar, ich muss dann auch Vollzeit mich darauf fokussieren. Und dann hatte ich mir auch schon ein paar Modelle angeguckt und habe auch immer wieder Austausch gehabt mit dem Ole Breumann, also meinem heutigen Mitgründer. Und Ole und ich haben dabei bei der Interaktion auch immer nicht nur gemerkt, okay, wir verstehen uns sehr gut, sondern auch wir ergänzen uns sehr gut. Wir sind komplett andere Profile. Was uns verbindet, ist beide vorhandene Gründungserfahrung und waren auch schon in C-Level-Positionen in etablierteren Instituten. Er war CPO der Hypoport in seiner letzten Rolle, hat aber eigentlich einen Background im Bereich KI und Machine Learning. Knapp 13 Jahre Erfahrung, Fokus, neuronale Netzwerke und Speech Recognition. Also komplettes Tech-Profil. Und wir sind aber beide sehr strukturiert. Und was wir dann wirklich gesagt haben, ist, okay, wir setzen uns jetzt mal 3 Monate hin und schauen uns verschiedene Modelle an, also kommen erstmal mit Ideen auf und evaluieren die, versuchen innerhalb von 3 Monaten zu sehen, okay, finden wir was, was wir beide machen wollen und darüber hinaus auch, dass wir merken, okay, wir arbeiten zusammen. Wir haben dann wirklich dann schon 3 Monate zusammengearbeitet, kamen dann nach 3 Monaten mit der Idee auf für Saver, hieß damals noch Projektname Lumos. Das haben wir erst Saver genannt, nachdem wir da alle Trademarks und Domains und sowas hatten. Und als wir dann die Idee zu Saver hatten, haben wir dann quasi das komplette Konzept circa 2 bis 3 Monate entwickelt. Das war ja Q2 in 2023. Und haben dann im Sommer gesagt, ja, okay, wenn wir gehen jetzt, also das ist schon ziemlich gut und wir kannten uns auch in der Industrie aus. Hypoport macht ja auch Digitalisierung im Finanzdienstleistungsbereich. Aber wir gehen jetzt mal raus und sprechen auch mit Business Angels, mit Experten und vor allem explizit auf Business Angels gesprochen, die aus dem Finanzsektor kommen und haben dann gesagt, okay, wenn wir mindestens 300.000 Euro für die Idee bekommen, dann gehen wir, also auch von Experten, dann gehen wir in die Umsetzung. Und wir hatten dann relativ schnell 300.000, dann 500.000, dann die Millionen und dann ging es sehr, sehr viele Commitments, um uns bei dieser Umsetzung zu unterstützen, was uns sehr gefreut hat. Haben dann nicht so viel Geld aufgenommen, sondern nur eine ganz kleine Angel-Runde gemacht, weil wir brauchten halt auch nicht viel Geld. Wir wollten, haben es eher gesehen als, ja, quasi das ist wirklich das Anfangskapital und die Bestätigung für das Modell und ja, haben uns dann in die Umsetzung gesetzt und haben dann in den nächsten Monaten quasi den ersten MVP für diesen KI-Berater gebaut. Wir haben mit Finanzinstituten gesprochen, die Interesse haben daran, um dann Anfang letzten Jahres unsere Pre-Seed-Runde, die richtige Runde zu raisen, um damit dann in die Umsetzung zu gehen. Und da sind die dann natürlich auch größer geworden.
Ja, du musst jetzt nochmal sagen, was Saver wirklich macht, ja, aus deinen Worten, weil letzten Endes, was ich verstanden habe, ihr habt gesagt, okay, ihr macht ein Go-to-Market über dieses Thema Rente und Lebensversicherung, also vor allem dieses Altersversorgungsgap schließen, ja, wo das deutsche Rentensystem wahrscheinlich ein bisschen angezählt ist. Die Story ist, glaube ich, ich will gar nicht sagen, nicht neu, sondern ist eigentlich vielleicht jetzt so breiten verstanden. Ja, ich finde, Scalable und so, die gehen ja aktuell mit ihren Plakatwerbung auch voll da rein. Ja, und die Story, die ich bisher immer so gelernt habe, ist irgendwie, eigentlich müssen wir alle mehr in Aktien investieren oder sollten oder früher oder sollte es da vielleicht irgendwie mehr Incentivierung geben, auch vom Staat. Ihr habt jetzt dieses Thema anders sozusagen betrachtet oder habt eine andere Lösung. Vielleicht sagst du mal, was Saver macht und wo da vielleicht die Beauty drin liegt aus deiner Sicht.
Ja, wir kamen ursprünglich von diesem Problem, dass wir gesagt haben, ja okay, Rentenlücke und auch wachsende Rentenlücke in Europa. Ne? Also wenn man das sich anguckt, ist heute so 1 von 5 Europäern sparen nicht genug für die Altersvorsorge. Das heißt, über 100 Millionen Europäer sind hier in dem Risiko von einer Altersarmut ausgesetzt, wenn sie ihre Situation nicht verbessern. Und wenn man das sich Ganze auch mal statistisch anschaut, ist erwartet, dass bis 2050 quasi eine 2 Billionen Rentenlücke innerhalb von Europa besteht, wenn Leute nicht mehr vorsorgen, weil staatliche Rente ist nicht ausreichend, man muss auch privat irgendwie mehr machen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wir haben das Problem dann weiter beleuchtet und haben gemerkt, ja, ein sehr großes Problem liegt eigentlich daran, dass die Leute sich erstmal gar nicht damit beschäftigen. Das heißt, Punkt Nummer eins, anfangs, die Awareness ist nicht da. Dann, solange ich nicht weiß, dass bei mir eigentlich eine Rentenlücke vorherrscht, werde ich nicht aktiv. Das heißt, ganz am Anfang, Awareness nicht da. Und wie kriege ich eigentlich Awareness, wenn ich jetzt für die meisten Leute erst in der Finanzberatung und dann muss ich mich aber erst mit der Finanzberatung einen Termin machen, mich hinsetzen, dann wird die ganze Analyse gemacht, das dauert 1-2 Stunden und dann sehe ich im Prinzip, okay, das ist meine komplette Situation und da werde ich auch aktiv. Und so eine Finanzberatung ist extrem valuable, aber 52% der Deutschen haben noch nie eine gemacht. Also ist extrem vorteilhaft, auch statistisch. Leute, die mal sich beraten lassen, fühlen sich, haben eine bessere Altersvorsorge, fühlen sich auch sicherer hinsichtlich ihrer Altersvorsorge und sorgen besser vor. Aber viele machen es einfach nicht. Ein anderes Problem war dann auch die eigentlich Beratung itself. Sie ist heute noch sehr, sehr manuell, sehr offline getrieben, sehr paper-based. Das heißt, wenn ich auch heute, und ich bin eigentlich digitale Geschäftsmodelle gewohnt und ich möchte mich eigentlich online erstmal informieren, werde ich sehr schnell einfach an, ich habe Interesse, liebe Berater, kontaktiere mich doch mal. Aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit, mich mal wirklich persönlich bedarfsgerecht online beraten zu lassen. Also nicht jetzt, okay, ich kann einen Termin machen und werde dann nächste Woche beraten. Aber nicht jetzt, ich sitze Freitagabend auf der Couch, merkst du, vielleicht soll ich mal was machen. Okay, ich könnte jetzt mal, ja, vielleicht mit jemandem telefonieren. Gibt es keine Möglichkeiten. Also dieser Prozess ist noch sehr manuell und dadurch halt einfach auch nicht, leider nicht skalierbar. Und die Realität ist jetzt leider, bei vielen Versicherungen und Banken ist die komplette Beratermannschaft, man muss schon sagen, überaltert. Das hat aufgrund der Babyboomer was zu tun. Viele gehen jetzt da in Rente und man bekommt, die Banken und Versicherungen bekommen nicht genug neue Berater nach. Und da ist ein zusätzlicher Druck von Regulatorik. Es gibt mehr Anforderungen. Das heißt, mehr Zeit der Berater geht leider auf administrative Prozesse, müssen sie für administrative Prozesse aufwenden. Das heißt, ich habe eigentlich weniger Kapazität. Und ein großer Need ist dadurch von Banken, Versicherungen, großen Vertriebsgesellschaften, einfach die Vertriebseffizienz zu erhöhen, um Kunden gut beraten zu können. So, das ist das, wo wir gestartet haben. Was machen wir jetzt dadurch mit Saver? Saver ist quasi, wir sehen uns als reines B2B2C-Fintech, was Banken und Versicherern und auch Finanzvertrieben eine KI-Beratungs- und Sales-Plattform anbietet, womit sie sowohl digitale als auch offline Kanäle bespielen können und den Kunden jederzeit hier online Self-Service sowohl für Beratung als aber auch komplett Verkauf darstellen können von heutigen Produkten, als auch persönliche Berater dabei unterstützen, effizienter zu verkaufen.
Ja, genau, ihr hattet das beschrieben als irgendwie, eure Plattform ist White Label, das heißt, die verschiedenen Partner, die ihr habt, die B2B-Partner, also Banken oder Versicherungen, können euer Produkt dann einbinden in ihrem Corporate Design, so tun, als wäre es ihr Flow, und dann kannst du entweder direkt, also direkt ist, glaube ich, dieser Use Case, den du eben meintest, freitags auf der Couch kann ich am Handy ein paar von meinen persönlichen KPIs, was weiß ich, wie viel Geld ich gerade übrig habe oder wie alt ich bin und wie alt ich glaube, dass ich werde oder was, whatever da die Inputs sind, und dann wird dann personalisiert auf meine Situation, werden dann Vorschläge gemacht, fully digital, und wenn ich Bock habe, kann ich das auch buchen. Das wäre dieser direkte Case. Und der Co-Pilot-Case wäre, ich bin dann in einem Beratungstermin, aber damit der Berater, der eventuell auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist oder auch einfach diese Komplexität, die es an Produkten, an Lebensversicherungs- und Rentenprodukten überhaupt gibt, damit er die, ohne ständig in Seminare gehen zu müssen, irgendwie auch vernünftig anbieten kann, habt ihr dann sozusagen diesen Co-Pilot-Funktion und eure Plattform hilft ihm dann, sinnvolle Vorschläge zu machen.
Ganz genau. Das kann man aber nicht als zwei getrennte Sachen sehen, sondern ist ein Omnikanal-Modell. Warum gebe ich einen Fokus drauf? Wir haben erstmal den digitalen Part. Das fängt schon hier dabei an, dass der Kunde reinkommt und ab dem ersten Screen hat er keine festen, ich sag mal, Online-Journeys mehr, sondern wir haben hier nur noch KI-generierte Online-Journeys, die sich auf jeden Kunden personalisieren. Das heißt, wenn wir schon wissen, was das für eine Art Kunde ist, ich sag mal, kommt aus dem Performance-Marketing. Wir wissen, Targeting war 20- bis 25-Jährige, weiblich, Berufsgruppe Journalistin. Die kommt in den Funnel rein. Da ist nicht nur die Landingpage personalisiert, sondern auch die weitere Beratung. Das heißt, die wird nur informeller angesprochen. Wir fragen da weniger Fragen, weil wir wissen, zum Beispiel diese Kundengruppe will weniger Fragen beantworten, um zu Ergebnissen zu kommen, ist aber auch damit fein, dass ein Tick ungenau ist. Oder so Sachen wie, wenn jetzt da eine 20, 25-jährige Person wäre, würden wir nicht fragen, wie viele Kinder erwartest du, wenn du in Rente gehst? Das fragen wir vielleicht jemand, der 50, 60 ist, der das schon einschätzen kann, aber macht keinen Sinn, eine junge Person das zu fragen. Und diese Journeys, die verhalten sich nämlich, und darauf haben wir die KI trainiert, wie ein Finanzberater. Ein Finanzberater würde auch den jungen Kunden komplett anders beraten wie einen älteren Kunden, der dann was umstellen möchte in seiner Altersvorsorge. Und hier haben wir dann quasi diese Journeys, die sich da individuell anpassen. Und während diesen individuellen Journeys hat man dann den KI-Berater, der dazu noch agiert. Der läuft eine Seite, der kann entweder als Chat oder als Voice-Kanal agieren. Und das Schöne ist, dass wir hier einen KI-Berater haben, der aber fest verbunden ist mit den Frontends. Das heißt, wenn ich im Chat zum Beispiel sage, ja, ich bin 27 Jahre alt oder 57 Jahre alt, dann trägt sich das auf der Webseite ein, als wenn ich quasi einen Berater bei mir habe, der mit dem ich das gerade durchgehe. Und das ist jetzt die komplette digitale Experience, den kann ich komplett durchgehen. Jetzt wissen wir aber von den Kunden, von unseren Tests, dass in den Tests je nach Kohorte 70-90% der Kunden wollen irgendwann noch mit einem persönlichen Berater sprechen. Komplett digitale Sales bei Altersvorsorge, gerade wenn es hier auch um Pensions geht, da wollen die Kunden noch mit einem persönlichen Berater sprechen. Und hier ist dann extrem, und das kann teilweise auch nur sein, nochmal den Klopf auf die Schulter, ja, was du da online gesehen hast und für dich rausgefunden hast, das passt ganz genau für dich und das kannst du jetzt kaufen. Aber sie wollen noch mit persönlichen Beratern sprechen. Deswegen hier, was quasi der digitale Funnel macht, der bereitet quasi auch ideal ein persönliches Gespräch vor. Der Kunde kann jederzeit dann zu einem persönlichen Berater wechseln. Und wenn er zu dem persönlichen Berater wechselt, dann machen wir noch das Scheduling, also wann das Meeting ist. Und das Schöne ist, wenn der Kunde dann zu dem Termin kommt, hat der Berater schon in seinem CRM alle Informationen über den Kunden, die der Kunde vorher schon, die wir schon aufgenommen haben, ein Sales Script, was schon KI generiert, persönlich auf den Kunden erstellt wurde. Dieses Sales Script hat auch schon zusätzliche statistische Daten drin oder auch synthetische Daten, also Erkenntnis aus synthetischen Daten, die wir angesammelt haben. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir jetzt wissen, Beispiel von eben, 25-jährige Journalistin, haben wir zum Beispiel für alle Berufsgruppen drin, wie ist die zu erwartende Gehaltsprogression über die nächsten Jahre? Wenn wir hier zum Beispiel wissen, ja, die Kundin kann erwarten, dass sie 6,5% mehr verdient jedes Jahr, dann kann der Berater mit dieser Information sagen, ja hier, 6,5% solltest du etwa jedes Jahr mehr verdienen, sollen wir bei deinem Vorsorgeprodukt direkt eine 5% Dynamik mit einbauen. Das heißt, jedes Jahr steigt der Sparbetrag um 5%, was halt eine sehr relevante Information ist für einen Berater, die ihm aber heute auch gar nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wir erlauben ihm heute auch da einfach dann eine bessere Beratung zu machen, besser vorbereitete und weil wir den Anfangsteil von der heutigen Beratung, komplette Datenaufnahme, Analyse des Kunden, das digital vorgelagert haben, ist der eigentliche Beratungstermin dadurch viel kürzer und der Berater muss weniger Zeit aufwenden. Und während des Gesprächs kann dann die gleiche KI, die vorher den Kunden beraten hat, hier als Co-Pilot agieren, kann dann Tipps geben oder aber die Hauptaufgabe, die sie eigentlich macht, ist die komplette Transkribierung und die Prozesse, die dann nachgelagert sind nach der Beratung. Das heißt, alles, was der Kunde sagt, wird transkribiert durch den Co-Piloten, wird die relevanten Informationen in das CRM eingefügt. Es erstellt zum Beispiel die Vertragsdokumente für den Abschluss und dann nach dem Gespräch erstellt das, was auch verpflichtend ist, das Beratungsprotokoll für den Berater. Also wir nehmen hier operative Aufgaben dem Berater ab, sodass er sich voll auf den Kunden konzentrieren kann, nach dem Gespräch, aber auch Zeit spart, um mehr Kunden zu beraten.
Nee, ich glaube, es ist vollkommen verstanden. Ich fand es jetzt gut, dass du einmal so den Prozess komplett durchgegangen bist, weil ich glaube, dieses, ich sag mal, Buzzword Agentic AI, das fliegt uns gerade hier wirklich überall entgegen. Irgendwie Salesforce hat irgendwie eine große Reihe dazu gemacht, weil sie wirklich sagen, irgendwie alle 10 Jahre kommt so ein Epic Change und das ist jetzt einer für sie, ne, haben da wirklich investiert. Ich glaube, ich hatte jetzt den Jonas Dietzun von Beam im Podcast, ja, der ja auch irgendwie AI-Agents baut und sagt irgendwie, dass sie perspektivisch damit irgendwie ganze Abteilungen ersetzen können, ja, in Versicherungskonzernen, Backoffice und so weiter. Also ist, glaube ich, ganz gut, das jetzt mal hier so durchzuspielen an einem Case, wo man halt sieht, okay, also wo ich zumindest jetzt sagen würde, verstehe ich total, dass dem sozusagen Banken oder Versicherungsvertriebler oder Altersvorsorgeberater da massiv Arbeit abgenommen wird, ja, und sein Job irgendwie sozusagen effizienter wird und wahrscheinlich sogar das Ergebnis besser. Im Kern, wenn ich jetzt mal böse sein darf, würde ich halt die Frage stellen, für euch als Firma ist es, glaube ich, so oder so cool, weil es gibt genug Bankenversicherungen da draußen und es gibt auch genug Berater, die, glaube ich, gerade, wie du sagst, offensichtlich diesen Need haben. Ob jetzt der Vermögensberater da tatsächlich das beste Ergebnis dann liefert, ja, oder die beste Lösung ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also die Berater, die ich kenne, ich kenne halt viele Negativbeispiele, ja, wo dir dann halt irgendwie eine Riester-Rente angequatscht wird. Und was im Kern meiner Meinung nach überhaupt nicht der Berater, wo der Berater das Problem ist, sondern die Inzentivierung. Ne? Wenn du halt inzentiviert bist, finanziell an irgendwelchen Kickbacks oder Provisionen, dann bist du halt als Mensch dazu geneigt, das Produkt zu empfehlen, wo du halt mehr Kohle kriegst, persönlich. Ja, also systemisch. Und da ist jetzt ja die Frage, wird durch eure Plattform, werden da die Produkte irgendwie verbessert oder ist es tatsächlich, ich habe es jetzt erstmal so verstanden, dass der Vertriebsprozess effizienter wird, was für die Vertriebler gut ist, aber welche Lebensversicherungen es gibt und wie die strukturiert sind und was dann letzten Endes der Vermögensberater anbietet, bleibt ja trotzdem wahrscheinlich im Wesentlichen Entscheidung der jeweiligen Bank und Versicherung, oder?
Ja, generell schon. All was du jetzt gesagt hast, sind ein paar Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Du hast zuerst das Agentic AI angesprochen. Klar, wir arbeiten jetzt hier, wir bauen quasi Finanzberater, das sind Verkaufsagenten, aber die Agentic Infrastruktur, die wir gebaut haben, ist, du hast eine ganze Reihe an verschiedenen Agenten im Hintergrund, die halt hier agieren. Und das, glaube ich, das muss man nochmal klarer machen, weil wir agieren hier in einem sehr, in einem hochregulierten Umfeld. Und da haben wir zum Beispiel Agenten, die auf spezifische Modelle, die spezifische Modelle nutzen, die Kunden direkt beraten. Das sind die KI-Berater. Dann haben wir die Agenten, die zum Beispiel nur Informationsextraktion machen. Das heißt, wenn ich hier meine Renteninformation hochlade oder den Connect zur deutschen Renteninformation mache, der Agent, der da die Informationen rauszieht, nutzt andere Modelle, weil wir wissen, andere Modelle sind da performanter, die sind auch anders trainiert, diese Agenten. Das heißt, da fragt dann der KI-Kundenberater, lieber Extraktionsagent, hier ist das Dokument, zieh mir dafür die relevanten Informationen raus.
Und also dann, quasi ein Agent, der sozusagen, ich sage jetzt mal bildlich, die Renteninformationspaper, die ich dir zugefaxt habe, abtippe in dein System. So, das ist jetzt einfach voll digitalisiert, ja? Und dann habe ich die Informationen aber so, dass sie für euch im System immer gleich und super verarbeitbar ist.
Ganz genau. Und dann gibt es, und jetzt ist nämlich der spannende Punkt, und dann gibt es nämlich wiederum die Agenten, die zum Beispiel nur die Produktempfehlung machen. Und die Produktempfehlung, die ist das, wo es regulatorisch am komplexesten ist, weil wir hier nachvollziehbare Entscheidungen brauchen. Das heißt, hier können wir große LLMs nur bedingt benutzen oder müssen halt sicherstellen, dass wir eine hohe Nachvollziehbarkeit haben. Und da haben wir zum Beispiel einen Agenten, der nur die Produktempfehlung macht, welches Produkt passt eigentlich zu dir. Und wenn wir aber wissen, welches Produkt ideal zu dir passt, wie solltest du eigentlich für dich vorsorgen, dann können wir wiederum den anderen Agenten nutzen, der dann erklärt, warum ist das eigentlich so.
Aber okay, weil der Produktempfehlungsagent so ein bisschen ein limitierteres Modell hat, was man besser nachvollziehen kann. Der darf quasi nicht halluzinieren, der muss halt relativ klare Regeln haben, die man sozusagen dann auch wieder rückverfolgen kann, weil dass irgendeine Auflage ist, dass diese Beratungen irgendwie dokumentiert werden müssen. Und ne, ich glaube, dass man kriegt ja immer so ein Infopaper, auch jetzt schon, ne, wo man sich mal fragt, was soll ich damit? Aber da gibt es irgendeinen Prozess, der das erfordert. Ne? Und dann, okay, dieses Thema Regulierung und Compliance ist ja wahrscheinlich ein großes bei euch, oder?
Ja, absolut. Das ist absolut essentiell. Und das ist auch das, warum wir gesagt haben, ja, wir bauen hier ein vertikales Agentic-KI-Produkt für Finanzunternehmen, was vom Grund auf schon sehr hohe Standards hinsichtlich Compliance und Sicherheit bietet, was im Prinzip, weil wir arbeiten ja nur mit Enterprise-Unternehmen zusammen, die da halt extrem stark drauf schauen, gerade auch, weil wir eine White-Label-Lösung sind. Da steht im Endeffekt nicht Saver drauf, sondern da steht Bank X oder Versicherer Y oder Vertriebsgesellschaft Makler Z drauf.
Ja, was wahrscheinlich aber auch dann direkt die Antwort von euch ist auf die Standardfrage irgendwie, warum macht das dann nicht irgendwann irgendein andere AI-Tool, ne? Irgendwie einfach mit. Aber ich glaube, ihr sagt halt, das ist so ein bisschen auch euer Schutzgraben, ne? Irgendwie, ihr seid da vertikal so tief in eine Branche reingegangen, dass das jetzt auch nicht ein anderes Tool so schnell nachmacht, wahrscheinlich.
Ja, es ist schon, also wie ich schon gesagt habe, dass wir die verschiedenen Agents haben, die dann auch drauf gepolt sind, okay, was brauche ich jetzt hier, was habe ich hier in regulatorischer Anforderung, wann muss ich quasi ein anderes Modell nutzen in dem Beratungsflow und auch, wie muss ich meine Daten organisieren, damit das Ganze compliant ist für Europa, ist schon eine gewisse Anforderung. Ist nicht, ich sag mal, das einzige USP, den wir bieten, aber wir haben hier ein Modell, das ist ISO 27001 zertifiziert, wir sind European EU Act zertifiziert, GDPR. Was ist schon für die Finanzinstitute ein sehr wichtiger Faktor. Ich wollte auch noch darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast mit der eigentlichen Beratung. Mhm. Und hier kommt jetzt der Punkt, ja, also ich glaube, erstmal würde ich gerne eine Klarstellung machen. Ja, es gibt, glaube ich, bei Finanzberatern schwarze Schafe da draußen, die nicht im Kundeninteresse beraten und da sehr stark auch auf die eigene Provision achten. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr starkes Vorurteil, weil ich kenne die Branche, kenne auch sehr viele Finanzberater und den Großteil davon, wenn man wirklich mit den ernsthaften Finanzberatern, Versicherungsmaklern spricht, die schauen auf die Kundenbedürfnisse und beraten da wirklich, was passt am besten. Also ich glaube, da muss ich, glaube ich, die Industrie ein bisschen verteidigen und gerade die Beratermannschaften, die leiden da wirklich ein bisschen unter teilweise falschen Vorteilen, aber es gibt auch die schwarzen Schafe draußen, die halt nicht ideal beraten. Nichtsdestotrotz, was wir hier machen können, ist komplett objektiv beraten, weil der Kunde, wenn der jetzt erstmal digital durchgeht, der Algorithmus macht keinen Unterschied, ob ich jetzt bei dem Produkt A oder B mehr Provisionen bekommen würde, und kann dann im Prinzip auch wirklich die Empfehlung rausgeben, die ideal zum Kunden passt. Dahinter sind mathematische Modelle, rechnet das durch. Aber es ist auch nicht nur die Mathematik, weil meistens auch in unserer Beratung, da kommt dann raus, dieses Produkt passt am besten zu dir und dieses Produkt gibt dir aber eigentlich den höchsten Return. Und das ist nicht immer das Gleiche. Und meistens, also oft ist es nicht das Gleiche, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Kunden, der ist 30 Jahre alt, wir wissen aber von ihm, dass er zum Beispiel irgendwann eine Immobilie kaufen möchte. Das heißt, er braucht, also in den nächsten 5 Jahren, irgendwann Liquidität. Ihn jetzt in ein Produkt zu empfehlen, wo er ein Login hat bis zu seinem Renteneintritt und er kommt an das Geld nicht ran, obwohl es vielleicht den höchsten Return geben würde, wäre aber falsch. Das heißt, das Produkt, das am besten zu ihm passt, ist ein Produkt mit mehr Flexibilität, gibt vielleicht ein bisschen weniger Return im Vergleich zu einem Produkt, wo das komplette Geld eingeloggt ist, vielleicht, oder wo er den meisten Return bekommen würde, wegen Steuervorteilen oder staatlichen Förderungen, aber wo er nicht drankommen würde. Das heißt, das Produkt, das am besten zu ihm passt, ist da ein anderes. Die Solution, die wir jetzt gebaut haben, die kann halt da, oder die soll schauen, wirklich das beste Produkt zu empfehlen. Was natürlich, wenn wir jetzt mit einem Versicherer arbeiten, und dieser Versicherer möchte natürlich seine Produkte verkaufen, dann bieten wir natürlich nicht alles an, was auf dem Markt ist. Das heißt, wir sagen jetzt, ich meine, Versicherer X hat 20 oder 15 verschiedene Altersvorsorgeprodukte oder Ansparprodukte. Dann würden wir natürlich nur aus diesen 15 das beste Produkt für den Kunden beraten. Ist nicht so, als wenn wir jetzt wie bei einem unabhängigen Berater den ganzen Markt screenen würden.
Gut, ich meine, das ist, wenn letzten Endes der Versicherer euer Produkt kauft, dann ist es halt sein Recht, da das Portfolio zu limitieren auf seine eigenen Produkte. Das ist verstanden und da muss man sich halt als Kunde überlegen, gehe ich halt zu dem oder versuche ich irgendeinen Unabhängigen zu finden. Ja, genau. Das verstanden.
Und was war bei jetzt und jetzt kommt der zweite Teil von Saver, wo wir haben dann irgendwann gemerkt, ja, wir können jetzt die beste Beratungs- und Sales-Tag und Sales-Experience eigentlich anbieten. Aber wenn dahinter die Finanzprodukte und die Anspar- und Pension-Produkte nicht attraktiv für Kunden sind, dann war das nur eine Seite der Medaille. Deswegen, was wir gemacht haben, wir haben ein eigenes Wertpapierinstitut, also die Saver Asset Management, einen Asset Manager gegründet, erwarten da jetzt auch im Prinzip in den nächsten Tagen oder sehr bald auch schon das Approval der BaFin. um hier auch White-Label-Produkte anderen Finanzinstituten anbieten zu können, die aufgrund von internen Strukturen, Legacy-Prozessen, Legacy-Systemen, die einfach nicht so kosteneffizient anbieten können. Wir haben hier ein Modell gewählt, was einerseits maximal Kosteneffizienz erlaubt und das zweite ist, was AI-native ist. Ich gehe erstmal auf das erste ein. Fokus ist hier, Anspar- und Rentenprodukte zu bauen, die Low-Cost sind, was dann mal oft eigentlich Versicherer oder Banken als Ergänzung zu ihrem vorhandenen Produktportfolio anbieten können, gerade für Kunden, die sagen, okay, ein Rentenprodukt mit 2-3% Kosten, was heute normal ist, ist eigentlich nicht attraktiv für mich. Ich gehe an zum anderen Anbieter, wo ich meinen ETF-Sparplan oder ein Produkt für einen Prozentpunkt bekomme. Und hier können wir dann White Label diesen Anbietern ein Saver Asset Management-Produkt anbieten, was auch genau White Label ist und über die gleiche Plattform verkauft werden kann. Das zweite ist, dass diese komplette Plattform, die wir gebaut haben, ein Native ist. Was meine ich damit? Dass quasi diese KI-Berater, die wir hier zur Verfügung stellen und die sind ja nicht nur im Verkauf, sondern auch nach dem Verkauf, dass man sie über WhatsApp ansprechen kann und weiter, dass die auch auf alle Funktionen des Asset Managers zugreifen können. Das heißt, wenn ich heute dann den Berater entweder auf der Website oder per WhatsApp frage, wie steht's eigentlich um meine Altersvorsorge, wie steht's um mein Depot, dass der das live abfragen kann. Was heute bei vielen Versicherungen noch gang und gäbe, ist es, dass ich einmal pro Jahr einen Brief bekomme, wo drin steht, okay, so viel hast du bisher angespart, das ist ein aktuelles Guthaben. Wenn ich das jetzt live abfragen will, viele Institute können das gar nicht, weil die Legacy-Systeme das gar nicht erlauben. Wir sind jetzt sogar noch einen Schritt weiter gegangen, wir können das nicht nur live zeigen, sondern auch erlauben in Infrastruktur, wo KI-Agenten, unsere, tendenziell später auch andere, diese Informationen abgesichert abfragen könnten, können auch Depots aufmachen, können Transaktionen machen. Wenn wir merken, jetzt mal sehr sehr konkretes Beispiel, Trump wurde Präsident, es kommt vielleicht bei uns im Asset Management dann das Ergebnis raus, ja, man sollte vielleicht, wir empfehlen, ein bisschen mehr bullig auf US-Dollar zu sein, weniger in Euro, können wir hier dann an Kunden eine Nachricht schicken. Hier aufgrund der Präsidentenwahl in den USA würden wir empfehlen, ein bisschen weniger aus, ein bisschen bei Euro rauszugehen, mehr in US-Dollar. Sollen wir folgende Trades durchführen, ein Jahr, und dann kann der KI-Agent das machen. Und dafür braucht man halt diese Infrastruktur einerseits von den KI-Agenten für den Finanzberatern, die mit dem Kunden agieren, aber auch das Backend, was darauf agieren kann. Und da hier haben wir jetzt dann quasi beide Seiten geschaffen, was uns erlaubt, auch diese Produkte an die Finanzinstitute zu geben.
Ich finde es mega smart, weil also mich erinnert das so ein bisschen an die, ihr kennt es, glaube ich, aus dem Einzelhandel, gibt es halt sozusagen irgendwie die Own-Label, ne? Dass du halt einfach sagst, okay, ich weiß als Aldi, welche Produkte sich gut verkaufen und jetzt fange ich mal an, die selber zu produzieren, also die besten mit den besten Margen oder weil ich einfach die Kundendaten habe. Oder ich glaube, Lieferando, die haben es auch mal gemacht, das ist irgendwann, haben sie halt irgendwie nur Sachen von Restaurants ausgeliefert und verkauft und irgendwann haben sie gemerkt, okay, ich weiß genau, wo wird viel Pizza gekauft, dann baue ich doch da mal so eine Ghost-Pizzeria hin, ja, und kann halt die Operations auch ein bisschen steuern. Ihr habt natürlich eine extrem gute Übersicht dann, irgendwann, ja, wenn ihr viele Partner habt, was die Leute brauchen, was sie kaufen, was vielleicht auch einzelne Partner dann an Produkt in ihrem Portfolio nicht haben, was ihr ihnen anbieten könnt. Also ich glaube, dieser eigene Asset Manager, der klingt extrem sinnvoll in der Ergänzung. Und wie gesagt, diese volle Integration habe ich auch sofort verstanden. Ja? Also jetzt gerade hier, glaube ich, hier in allen, die so alt sind wie wir und jünger, ja, ist das, glaube ich, auch echt so eine Erwartungshaltung, dass du deine Sparprodukte und so weiter einfach live einsehen kannst. Und ich weiß genau, was du meinst mit diesem Brief, der einmal im Jahr kommt. Ja? Das erinnert dann immer noch so ein bisschen daran, dass die manchen Systeme noch nicht so ganz up-to-date sind. Das stimmt.
Die größte Opportunity ist hier eigentlich gar nicht die Produkte, die vielleicht andere im Markt haben, die andere Institute noch nicht haben, sondern gerade auch die Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, dass halt auch Altersvorsorge mehr gepusht wird und dass neue Produkte und Produktkonzepte auf den Markt kommen. Wir hatten in Deutschland die große Diskussion und da waren wir auch sehr involviert mit dem Altersvorsorgedepot, was insbesondere von der FDP ja sehr gepusht wurde, leider aufgrund des Auseinanderbrechens der Koalition jetzt erstmal, ich nenne es mal, auf Eis gelegt ist. Aber das wäre natürlich für uns auch ein extrem spannendes Feld gewesen, weil wir ja, von Anfang an schon darauf fokussiert sind, sehr, sehr schnell neue Produkte zu bauen. Wir sind auch gerade dran, ein Pan-European Pension-Produkt zu bauen, was im Prinzip ein Altersvorsorgedepot ist, was was schon EU-weit eingeführt ist und was insbesondere in einigen europäischen Ländern sehr spannend ist, die diesem PEP-Produkt auch schon die gleichen, ich sag mal, steuerlichen Vorteile eingeräumt haben wie nationale Produkte. Und da kommt dann ein PEP, was ein Produkt ist, was dann aus Deutschland kommt. Also wir würden es halt aus Deutschland raus in andere EU-Länder geben, aber was auch sehr niedrige Kosten hat. Man hat da immer einen Kostencap von 1% drin. Und ja, das kann in einigen Ländern schon sehr spannend sein. Für Deutschland sehe ich da im Moment noch, ist mir da eher noch ein Fragezeichen, weil in Deutschland gibt es noch keine Berücksichtigung beim PEP hinsichtlich Steuern, sondern das mal bauen wir dann eher für Partner im europäischen Ausland. Also auch ganz klar hier den Fokus, nicht nur mit der Saver Sales Tech und den Asset Managern den deutschen Markt zu bedienen, sondern von Grund auf auch schon hier europäisch zu denken.
Okay, wir sind ja quasi nativ jetzt rübergerutscht in von was macht Saver zu was steht so in der Zukunft an. Also der Asset Manager kommt jetzt jeden Tag oder jede Woche, sagst du, das ist euer letztes Projekt, was sozusagen schon voll in der Pipeline ist. Und neue Märkte steht so in eurem Ausblick drin, den ich gelesen habe. Das ist jetzt ein bisschen dieses paneuropäische Produkt oder paneuropäische Pension-Produkt, was du ansprichst. Oder wollt ihr generell auch mit dem Saver-Produkt? Ihr seid aktuell, ich glaube, euer erster Kunde geht jetzt live im Januar, die bayerische?
Ganz genau, ja. Ende Januar geht die bayerische live. Die bayerische hat sowohl diese KI-generierten Frontend-Strecken, die Beratungs- und Verkaufsstrecken, den KI-Berater, der da mit dabei läuft und diese Rentenlückenberechnung, diese drei Key-Features, damit launchen sie jetzt. Und dann werden jetzt in Q1, Q2 noch andere Folgen, kann man da nichts zu sagen. Aber
alles Deutschland, oder?
Das noch Deutschland, aber klarer Fokus für dieses Jahr auch den ersten Step outside Deutschland zu machen. Da gibt's auch schon Interesse und Gespräche. Heißt nicht direkt, dass wir da auch mit dem eigenen Asset Management Produkten hingehen, sondern auch, ich sag mal, diese Beratungs- und Sales-Tech, erstmal die Produkte zu verkaufen, die heute schon on the shelf sind bei den Banken, Versicherungen, Vertriebsgesellschaften, das ist schon halt ein Riesen-Step. Das sind ein Großteil der Produkte, die heute nicht mal digital verkauft werden können, und die machen wir dann entweder erstmal digital vertreibbar, also spart man sich dann extrem viel operative Vertriebskosten, aber immer mit diesem Omnikanal-Ansatz, Kunde kommt erstmal digital, aber kann jederzeit zum persönlichen Berater wechseln. Und wenn er dann in die persönliche Beratung wechselt, ist aber das Beratungsgespräch kürzer, effizienter, und wir können da Vertriebseffizienz erhöhen.
Ja, zwei Folgefragen dazu. Das eine ist irgendwie, wir hatten eben über Compliance und Regulation geredet. Ist es so, dass ihr das über mehrere europäische Länder quasi dann einfach angepasst kriegt, oder ist das relativ vergleichbar? Es gibt ja schon immer wieder Cases, die sagen, okay, ich konzentriere jetzt mal auf Deutschland, weil da knacke ich jetzt halt irgendwie Data Protection und so weiter, aber dann fürs nächste Land ist wieder komplett neu. Wie siehst du das?
Die meisten Regulatorien, die uns da betreffen, sind erstmal, also aus regulatorischer Sicht, sind erstmal europaweit. Das heißt, das ist jetzt nicht die Komplexität. Und auch, wenn ich mir jetzt den Asset Manager angucke und die Produkte, die wir da planen, insbesondere das Pan-European Pension Produkt, das ist schon so aufgesetzt, dass es das exakt gleiche Produkt ist, was man in verschiedenen Ländern anbietet. Also da ist jetzt einmal die Komplexität überschaubar. Wo es sehr große Unterschiede gibt, ist hinsichtlich Altersvorsorgeberechnung, weil wir dann spielen natürlich auch lokale, die staatlichen Rentensysteme, betrieblichen Altersvorsorgesysteme und so weiter eine Rolle, die in jedem Land heute komplett unterschiedlich sind. Das heißt, wenn wir die Analyse machen, wie steht es um die finanzielle Situation und die Altersvorsorgesituation des jeweiligen Kunden, müssen wir da schon einiges anpassen, um da ein adäquates Bild zu geben in dem jeweiligen Land und den Produkten, die der Kunde hat, und staatlichen Vorsorgesystemen. Das zweite ist Steuern. Mhm. Aber wir bieten ja nicht nur eine Sicht an, okay, so ist meine Altersvorsorgesituation pre-tax, brutto, sondern auch, okay, was ist das, wie schaut es denn eigentlich aus, wenn ich jetzt auch Steuern mit einberechne? Und die sind natürlich auch in jedem Land unterschiedlich.
Also ich habe ja bei euch gesehen, irgendwie auf einem eurer letzten Post habt ihr gesagt, dass ihr ein AAA-Team aufgestellt habt. Das ist schon einmal gut. Und vor allem aber habt ihr geschrieben, dass ihr aus über 3000 Bewerbungen irgendwie euer Team zusammenstellen konntet. Wie groß ist denn euer Team und wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr da eine eigene Internationalisierungsabteilung, die sich dann um sowas wie Steuern in einem anderen Land kümmert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, erstmal zu dem Team. Also wir sind jetzt im Kölner Standort oder wir haben auch 2, 3 Remote, sind jetzt 15 Fulltime plus ein paar Interns und Working Students. Wie du schon gesagt hast, ja, wir hatten sehr, sehr viel Interesse bekommen, also über 3000 Bewerbungen letztes Jahr und konnten da echt ein starkes Team von guten Unternehmen hiren, also ein Mix aus Leute, die schon aus der Finanzindustrie kommen, von Tech-Unternehmen, von Startups, Scale-Ups, da ein für uns ziemlich idealen Mix. Und gerade auch auf dem Management-Level neben Ole und mir, wir haben anfangs über Nigel gesprochen, der als CEO dazugekommen ist, ist noch der Björn Holzer dazugekommen, Ex-MD von der Deutschen Bank und von UBS, der aber auch schon mehrere Fintechs gegründet hat. Also eins auch im KI-basierte Portfolio-Optimierung, das andere war quantitatives Risikomanagement für im Finanzdienstleistungsbereich. Also sehr viel Expertise. Großteil des Teams ist natürlich KI und Engineering bei uns. Und du hast jetzt gerade angesprochen, Teams, die Internationalisierung angehen. Das Team heute ist sehr international, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt ein spezifisches Team schon für den nächsten Markt X oder nächsten Markt Y, sondern das gehen wir jetzt mit Partnern sehr, ich sag mal, schon opportunistisch an. Wir machen hier reines Enterprise Sales, wenn jetzt da der Kunde aus, ich sage jetzt mal, Portugal, Italien, Frankreich kommt und sagt, hey, ich finde super, was ihr macht, ich hätte gerne eure Sales Suite oder ich hätte gerne das komplette End-to-End-Lösung mit Beratung, Sales plus die Finanzprodukte, dann gehen wir mit in den Märkten. Aber wir schauen aktiv jetzt schon im Sales, dass wir auch internationale Kunden dort bekommen.
Ja, gibt Sinn. Nee, ich finde es, also ein paar Sachen macht er ja anscheinend richtig. Also ich finde diese Zahl, irgendwie der Anzahl Bewerbungen, das ist einfach ein extrem gesundes Zeichen, ja, dass eure Story einerseits funktioniert oder gut klingt, angenommen wird, aber dass ihr sie halt auch rauskriegt. Ja, und die Leute, damit sich bewerben, müssen es ja auch mitkriegen. Dann hast du gesagt, ihr habt irgendwie relativ schnell eure Angel-Runde da voll gehabt oder oversubscribed gehabt. Ihr habt jetzt in 2024 auch eine 5,7 Millionen Euro Pre-Seed-Funding-Runde gemacht. Ja, das ist einerseits sehr hoch. Ja, Glückwunsch dazu von meiner Seite und andererseits auch ein ordentliches Line-Up an Investoren drin. Ja, das heißt, irgendwie, du sagst halt, ihr habt ein AAA-Team, ihr habt irgendwie eine gute Story, ihr seid extrem schnell jetzt irgendwie da zum ersten Enterprise-Kunden gekommen, der jetzt diesen Monat live geht und die Finanzinvestoren oder die Investorenlandschaft scheint euch da auch zu backen. Da scheint ja irgendwie alles richtig zu laufen. Was ist denn da die Secret Sauce? Also wie kommuniziert ihr sozusagen Saver und wie verkauft ihr das, dass alle um euch rum in diesen positiven Sog kommen, den man ja eigentlich haben will?
Was uns natürlich sehr in die Karten spielt, ist, das ist nicht das erste Rodeo. Ne? Es ist ein Team, was relativ experienced ist, also alle bei unserem Management-Team, Repeated Founder, auch schon alle 4 von uns haben vorher schon auch Senior-Rollen in der Finanzindustrie gehabt. Das heißt, es hilft uns einfach mit Experience, mit Netzwerk, da auch Fuß zu fassen. Wir spielen hier auch ein sehr relevantes Thema an mit Altersvorsorge, bessere finanzielle Education, KI-Beratern, dass wir auch sehr früh dabei auch KI-Agents genutzt haben. Weil wir sind ja schon seit jetzt 18 Monaten unterwegs und das setzt sich, ich habe das Gefühl, seit 3 Monaten das Topic Nummer 1 ist. Ist jetzt auch nicht schlecht, war natürlich, als wir da mit unseren Funding-Runden unterwegs waren, war das noch gar nicht so ein großes Thema, aber ist jetzt natürlich auch sehr spannend und das dann auch noch compliant zu haben für die Finanzindustrie, hilft uns einfach. Zu den Bewerbungen, vielleicht da noch, Also wir, erstens, wir fokussieren auf eine In-Office-Culture. Ich glaube, das ist nicht typisch. Das heißt nicht, dass jeder von uns 5 Tage im Office ist.
In Köln, muss man dazu sagen. In-Office in Köln, ja.
Ja, aber wir versuchen in Köln vor Ort zu hiren, dass man wenigstens 2-3 Tage die Woche mit seinen Kollegen zusammen ist. Und wir sind auch der Meinung, dass wir sonst nicht den aktuellen Speed auf die Straße gebracht hätten, wäre das nicht der Fall. Und wir merken auch bei unseren Mitarbeitern, dass das extrem positiv gesehen wird, jetzt nach den ganzen letzten Jahren mit Corona und Co. Leute freuen sich, wieder ins Office zu kommen, und wir versuchen dann auch halt eine entsprechende Kultur aufzubauen. Und Köln ist auch ein extrem starker Markt für Hiring, gerade Engineering, AI-Talent. Wir sind ursprünglich nach Köln gegangen, weil wir gesagt haben, unsere Kunden sind Banken, Versicherer. Köln ist Versicherungshauptstadt in Deutschland mit den meisten Versichern, klar. Da ist in München hat man noch die Allianz in Munich Re, Hannover noch ein bisschen was, aber sehr, sehr viele sind halt in Köln. Und Frankfurt, nur eine Stunde weit weg, das sind die anderen Kunden, die primär in Frankfurt sitzen. Also war eher der Fokus auf unsere Partner, dass sich dann Köln herausgestellt hat mit extrem starken Standort zum Hiring. Das freut uns sehr, und ja, wir sind froh, in Köln zu sein.
Finde ich gut. Ist aber vielleicht auch ein guter Schlusssatz hier. Wir sind ja selber am 30. Januar mit der Artis on Tour in Köln bei den Kollegen hier von SoSafe, und auch der Robin Sudermann von Talents Connect kommt da rum. Ja, also auch zwei coole Kölner Firmen, haben wir eben im Vorgespräch schon gesprochen. Du bist ja auch da vor Ort. Also wer dich hier nochmal persönlich irgendwie treffen will, sind wir am 30. Januar da. Das finde ich gut. Vielleicht wir enden den Podcast mal mit einem kleinen kulinarischen Tipp. Vielleicht hast du ja einen Tipp aus Köln, muss aber nicht sein. Irgendwie, was ich am Ende mal die Leute abfrage, ist so ein Restaurant oder irgendein Essenscheck, der irgendwie wirklich so Leute überrascht, der jetzt nicht irgendwie im Lonely Planet steht, sondern wo du sagst, okay, da gehe ich total gerne hin, oder da war ich mal und es war mindblowing. Was ist dein geheimer Tipp?
Mindblowing in Köln. Es gibt einiges Gutes in Köln. Es ist, glaube ich, nicht the most, was man, das Einzige, was mir jetzt direkt einfällt, ist nicht the most mind-blowing, aber es ist, wir nennen es uns schon fast unsere Kantine, ist der Stadtsalat am Rudolfplatz, wo man immer gute Bowls bekommt, und auch jeder Investor, Vertriebspartner, der bisher bei uns war, ich würde sagen, einen Großteil davon haben wir immer dahin ausgeführt, und die Leute waren immer geflasht über die Qualität. Ist jetzt kein fancy Essen, sondern es ist einfach was Gesundes und extrem leckeres.
Ja, das wird ja meine ganze Longevity-Crowd um mich rum hier freuen, wenn wir mal einen Salat reinkriegen, und nehmen wir auf die Webseite in unserer Restaurants-Empfehlungsrubrik. Max, ich danke dir ganz viel für die Zeit. Ihr seid busy, ich weiß das. Ärmel hochkrempeln und noch mehr Kunden rankriegen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was ihr da macht. Und auch meinen kritischen Kommentar, was jetzt Finanzvertriebler angeht, nicht böse nehmen. Ich drücke wirklich ernsthaft die Daumen, weil ich bin 100% davon überzeugt, dass das Problem ist da. Ja, also Altersversorgung ist ein Riesenproblem. Und wenn ihr da einen Beitrag zu leisten könnt, europäisch da was zu verbessern, dann wäre das mega. Und dann habt ihr auch allen Erfolg dann verdient. Insofern, fingers crossed, und viel Spaß auf der Reise.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Und bis bald in Köln dann.
Ciao.
Ciao.
Ihr habt gehört, das Jahr fängt mit Vollgas an. Der Summit ist zwar noch hin bis zum Oktober, aber wir haben ja die Tour. Im Januar, am 30. Januar, bin ich in Köln bei SoSafe mit 80 Foundern. Unter anderem auch der Max ist da im Panel. Frank Piotraschke von SoSafe und Robin Sudermann von Talents Connect. Und dann machen wir einfach da ein schönes Networking-Event. Das Event ist jetzt komplett voll, aber wir sind im Februar in Stuttgart, wir sind im März in Zürich, wir sind im Mai in Hamburg. Also die Tour, die steht. Im Juni sind wir in Berlin, im Juli in München. Guckt einfach mal auf www.artist.net. Das aktualisiert sich natürlich noch ein bisschen. Speaker-Lineup und so weiter, kommt jeden Tag was dazu. Aber bis Oktober sollte es nicht langweilig werden, und wahrscheinlich finden wir auch einen Tourstop in deiner Nähe. Würde mich freuen, euch persönlich zu treffen. Muss euch aber auch nicht davon zurückhalten, ihr dürft euch gerne jetzt schon für den Artist Summit am 9.10. einen Blocker in den Kalender machen. Wir werden wieder von Dienstag bis Freitag die Berlin SaaS Week haben, am Donnerstag dann volles Programm. Und ja, meldet euch da gerne an. Dafür machen wir das Ganze, ja. Bis denn, ich wünsche euch eine schöne Woche. Der Matthias.